Ja, guten Morgen miteinander. Schön, dass wir heute bei euch sein dürfen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Wir sind extra aus Australien angereist. Wir sind Australier, wir wohnen in Australien. Allerdings bin ich in Goldiville oben aufgewachsen und darum kann ich noch ein bisschen Deutsch. ich möchte ganz herzlich den Eltern gratulieren von Jona. Wie ihr schon gesagt habt, das ist wirklich der Hammer. Und ich möchte auch herzlich danke einfach der Gemeindeleitung und dem Adrian und dem, wie heisst er nochmal? Ich kann mich nicht erinnern. Der Kari, danke. Der Kari für die Einladung, dass wir heute hier dürfen, einen Gottesdienst machen können. Das freut uns sehr. Ich freue mich aber auch besonders, dass Gideons heute da sind, weil die machen super Arbeit. Bitte tut die unterstützen. Wir haben immer sehr Freude, wenn wir von den Gideons lesen, was für gute Zeugnisse kommen, wenn Leute die Bibel lesen und dadurch zum Glauben kommen. Und das ermutigt uns, weil in unserer Arbeit ist viel so, dass man eben keine Rückmeldungen bekommt, weil wir die Bibel in isolierten Ländern abschmeissen. Und so ist Gideons immer für uns eine grosse Ermutigung und freue mich, dass sie ganz besonders heute auch da sind. Ja, wo fangen wir an? Ich muss mal auf meine Notizen schauen, hier, sonst kommt es nicht gut. Genau, hinten haben wir noch einen Infotisch. Wenn ihr möchtet, gerne von Hope from Above einen Rundbrief bekommen in Zukunft, dürft ihr hinten so einen Zettel ausfüllen und dann in den Briefkasten tun. Das wäre super. Und sonst, ja, mein Name ist Hans Kummer, wie ihr schon gehört habt. Meine Frau Elke sitzt auch hier. Elke Kummer, geborene Wolgemut. Könnt ihr euch vorstellen, als wir heiraten, hey, das ist noch lustig zu hergegangen, wie Kummer und Wolgemut heiratet. Und was jetzt ein bisschen schlimmer ist, das ist übrigens nicht lustig. Was jetzt ein bisschen schlimmer ist, sie sagt, früher war sie Wolgemut, wo sie ledig war. Und jetzt muss sie jeden Morgen mit Kummer aufstehen, oder? Ja. Elke und ich, wir dürfen in Australien das Missionswerk Hope from Above leiten. Und wir haben inzwischen auch einen Verein hier in der Schweiz, der heisst Hoffnung im Limit. Also wenn ihr gehört von Hoffnung im Limit und Hope from Above, dann ist das genau das Gleiche. Aber wir wählen ganz bewusst in jedem Land einen anderen Namen, wählen, dass wir nicht allzu viel auffallen, weil wir eben doch in recht heiklen Ländern arbeiten. Unsere Mission tut Luftfahrt- und Techniklösungen anbieten für andere Missionare, die vielleicht eben ein bisschen Mühe haben mit Radwechseln oder eher ein bisschen theoretisch geneigt sind. Und so haben wir ein Team von Schweißer und Dreier und Elektroniker und Ingenieuren und so. Und wir haben 2013 dürfen die Mission in Australien gründen und anfangen mit dem Ziel, dass unerreichte und isolierte Leute dürfen das Evangelium hören. Also nicht nur solche, die noch nie von Jesus gehört haben, sondern solche, die isoliert sind und selber auch keinen Zugang haben zum Evangelium. Es gibt ja heute noch 2 Milliarden Menschen, die keine Ahnung haben, was der Name Jesus bedeutet. Ob das eine Herdöpfelsorte oder eine Velomarke oder was das ist. Und da ist es ja unser Auftrag als Christen, das Evangelium eben bis ans Ende der Welt zu bringen. Auch dort, wo es relativ schwierig ist. Jetzt müsste ich gerade schnell schauen. Das ist eben unser Verein hier in der Schweiz. Und ich möchte euch vielleicht schnell zeigen, dass eben im Reich Gottes, da wisst ihr, da braucht Gott eigentlich jeden. Wir haben ja manchmal das Gefühl, ja, man muss Pastor sein, wie der Adrian schon gesagt hat, man muss, weiß nicht was alles sein. Man hat immer das Gefühl, man ist zu wenig, um Gott zu dienen. Aber Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben, ein Talent. Vielleicht ist es nur eins, vielleicht sind es gerade 5. Und er möchte, dass wir die brauchen, die wir haben und nicht die, die wir nicht haben. Und so ist bei uns jetzt so, dass wir eine Werkstatt haben, wo auch so ganz normale Leute, die Mechaniker oder Schreiner oder so sind, die kommen zu uns arbeiten. Und dann machen wir Projekte für andere Missionen. Ihr seht hier gerade so ein Schiffli, das hat das Ziel, um nachher Bibeln nach Somalia zu transportieren. Das ist also ein automatisches Schiff, selbstfahrend wie eine Drohne, die von Australien bis auf Somalia überfahren kann, um dort Gebiete zu erreichen, die vom Islamischen Staat und vom Al-Shabaab-Terrorismus besetzt ist. Wir haben auch in Somalia sehr viele Leute, die unerreicht sind. Also es gibt dort nur 100 Christen, vielleicht ein paar mehr. Und so ist es eben unser Wunsch, nachher Gottes Wort dürfen, dorthin zu bringen, durch die Technik, die heute zur Verfügung steht. Ein anderes Projekt, das wir gemacht haben, ist im Himalaya. Dort ist Wycliffe-Bibelübersetzer, der sehr gute Arbeit gemacht mit Übersetzen, aber nachher ein bisschen Mühe hatte, die Bücher über die hinduistischen Checkpoints rüberzubringen in die Dörfer raus. Und so konnten wir ihnen Unterstützung bieten, indem man hat organisiert und geholfen, Flugzeuge zu chartern, wo man dann die Bibeln über den Checkpoint fliegen konnte, dass sie sie dann zu Fuß weiterverteilen in den Dörfern. Und so ist unsere Arbeit sehr vielseitig. Also der Grund, warum die Leute unerreicht sind, ist immer ein anderer. Und infolgedessen müssen wir auch eine zugeschnittene Lösung suchen. Gerade im Moment ist ein Team unterwegs in einem buddhistischen Königreich, auch im Himalaya. Und dort ist das Evangelium verboten. Das heisst, wir arbeiten dort mit Untergrundchristen und dort können die Leute auch nicht lesen und schreiben. Und darum haben wir dort organisiert für Hörbibeln oder Audiobibeln, die wir können ins Land bringen und dann im Land drinnen den Text drauf spielen. Und jetzt werden die gerade von Untergrundchristen verteilt in den Bergen. Wobei, da kann man nur hier mal eine und dort mal eine. Das ist in kleinem. Aber was ist vielleicht noch interessant zu wissen in diesem Land, durch den Buddhismus und durch die Rituale, einfach ein Beispiel: Wenn der Eltern ein Kind stirbt, unter 2-jährig, dann müssen sie in ihrem buddhistischen Glauben und ihrem Ritual das Kind hier aufnehmen an die Stelle und müssen das Kind nachher, also, oder den Leichnam von dem Kind, wenn es unter 2-jährig ist, in Scheiben schneiden wie eine Salami. Und wenn ihr euch vorstellt, was das für ein Trauma muss sein für die Eltern, dann können wir vielleicht auch gleich verstehen, was das für eine Freiheit ist, wenn man da so Leute das Evangelium bringen und was das eben für einen Unterschied macht. Eine Arbeit, in der wir auch involviert sind, ist, dass wir mit Ballon Bibeln in ein isoliertes Land in Asien schicken. Das gibt einen ganzen Vortrag, das dürfen wir heute nicht machen. Aber wir haben dort auch mit Software entwickelt, wir haben Elektronik gebaut, wir haben Bodenstationen gebaut, dass man heute so einen Ballon fliegen kann, ähnlich wie eine Drohne, und braucht einfach den Ballon, um das Gewicht zu tragen. Und jetzt hat als Resultat dürfen aus der Stratosphäre, also das ist ein Bild, das wir aufgenommen haben, auf 32 Kilometer Flughöhe. Im Vergleich, ein Linienflugzeug fliegt auf etwa 11 bis 12 Kilometer. Wir sind also viel höher. Und dann dürfen wir jetzt der Voice of the Martyrs helfen, als in einer Partnerschaft, dass sie schon 160'000 Bibeln per Ballon abgeworfen wurden aus der Stratosphäre in diesem Land. Eine kleine Anmerkung, dort oben kann man so nicht anschiessen. Und ich möchte einfach heute Morgen zu euch sagen, wisst ihr, Gott ist auf dem Thron und er regiert. Und manchmal, wenn man den Christen zulässt, hat man ein bisschen das Gefühl, er schafft es fast nicht mehr bis zum Wochenende. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist auf dem Thron. Man kann sogar 11,2 Tonnen Bibeln mit Ballon transportieren. Ja, ich möchte jetzt zu unserer Predigt kommen heute Morgen. Ich hoffe, ich habe noch Zeit, später noch ein bisschen mehr zu erzählen, was so läuft. Und möchte ich gerade mal erzählen, ich war kürzlich auch wieder im Einsatz in Asien, bei der Voice of the Martyrs, und dort haben sie am Morgen Andachten und stellen sich nachher nach einer Bibellesung immer die Frage stellen, was für einen Zusammenhang ist die Bibelstelle, was tut Gott, was tun die Menschen, und nachher ganz wichtig, welche Aufforderung ergibt das für uns. Und ich möchte heute den Gottesdienst oder die Predigt nach dem gleichen Muster gestalten. Unsere Bibellesung heute Morgen kommt aus Markus 11, 1 bis 10. Schauen, ob wir genau haben. Ich lese mal von Markus 11, 1 bis 10. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er, also Jesus, zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Das ist eine gute Frage, oder? Einfach kommt einer und nimmt das. Und dann heißt es weiter: Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten riefen und sprachen: Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Tun wir uns doch als erstes mal die Frage stellen heute Morgen, was ist der Zusammenhang von dieser Story? Und da möchte ich gerade ein bisschen auch wieder einfach auf die Bibel zurückgreifen, weil die Bibel tut sehr oft die Bibel selber erklären. In Markus 1,1 steht zum Beispiel der Zweck vom Buch vom Markus-Evangelium. Da steht nämlich im ersten Kapitel, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es geht also um einen Herr der Herren und Könige aller Könige. Markus 1, 9 bis 11, da geht es um die Taufe von Jesus. Und da lesen wir, und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da merken wir, wie Gott bestätigt, dass der Jesus, der auf der Erde ist gelaufen, dass er eben der Sohn Gottes ist. Markus 1, 16. Als er aber im See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Hier haben wir eine Story, wo ein Fischer oder man könnte vielleicht heute sagen, einer aus der Lebensmittelindustrie berufen wird, Jesus nachzufolgen. Markus 1, 23, da zeigt Jesus seine Macht und zwar heisst es hier, Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Ist das nicht interessant, dass sogar die bösen Geister haben bezeugt, dass Jesus ist der Sohn Gottes? Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Markus 2, 14. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Könnte man sagen, da ist ein Beamter von der eidgenössischen Steuerverwaltung berufen worden, oder? Und dann kommt Markus 3, 13, wo es heisst, und er, also Jesus, stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Da kommt Jesus, er hat vorher die verschiedenen Leute gerufen und jetzt ruft er sie alle zu sich mit dem Ziel, dass sie von ihm lehren, damit er sie dann aussenden in die Welt, um das Evangelium zu verkündigen und eben auch seine Wunder zu tun. Markus 6, 12, und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und da merken wir plötzlich, aha, jetzt sind plötzlich der eidgenössische Steuerverwalterbeamte und der Lebensmittler zusammen im Einsatz und die zwei tun plötzlich Sachen, die sie von sich aus gar nicht können. Interessant. Markus 10, 32 kommt die dritte Todesankündigung. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und ausspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und die Jünger und die Leute sind mit Jesus den Weg gegangen auf Jerusalem. Und es heißt, und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Sind auch schon mal Jesus nachher gefolgt mit Entsetzen und Bangen? Und so tut der Markus nachher weiter beschreiben, wie das sich die Story erfüllt hat, wie eben Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Zweite Frage, was tut Gott? Markus 11, 1 bis 3. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Stellt euch mal vor, was ein Auftrag. Schon ein bisschen komisch, oder, wenn man das jetzt so lässt. Und dann kommt Jesus aber und gibt Sicherheit. Und er sagt, und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Also Jesus sieht, dass das ein Problem geben könnte. Und er hat auch eine Lösung dafür. Und gleich müssen wir sagen, ja, aber weisst, was sagen denn die Leute? Es braucht eben, wenn man Jesus nachfolgt, zwar die Sicherheit vom Herrn, aber es braucht eben auch Glauben, dass es doch richtig ist, was er von uns fordert. Und so setzt sich Jesus nachher auf den Esel und reitet in Jerusalem ein, um eben das Wort Gottes zu erfüllen und dort für uns am Kreuz zu sterben und aufzustehen und dadurch die ganze Gesellschaft auf der Welt zu verändern. Was machen die Menschen? Tun wir uns mal dieser Frage nachgehen. Mir ist aufgefallen in diesem Text, dass die Jünger interessiert waren, was Jesus hat sagen. Ich bin in Australien sehr oft mit Leuten konfrontiert, das würde in der Schweiz nicht passieren, aber die Australier, die sind immer wahnsinnig beschäftigt. Die rennen von einer Veranstaltung in die andere, die sind ausgebucht auf Monate raus. Und wenn wir als Missionsleiter manchmal Leute brauchen und man sollte irgendwo einen her haben, dann geht man fragen und man hat fast das Gefühl, wenn ich jetzt den noch frage für eine halbe Stunde, dann hat der ein Burnout und die Familie geht auseinander. Und was mir hier ist aufgefallen in dieser Geschichte ist, dass die Jünger bereit waren, einen Auftrag anzunehmen und sie hatten sogar Zeit. Das ist also höchst erstaunlich in der heutigen Zeit, dass jemand Zeit hat zu hören, auf was Jesus sagt und sogar Zeit hat, das umzusetzen. Und so sind sie nachher losgegangen und sie haben nicht nur gehört, sondern sie haben auch gefolgt und sie sind den Esel geholt. Was hat die Menschenmenge gemacht im Gegenzug? Die hat Kleider auf das Tier gelegt, dann haben sie Kleider auf die Straße gelegt und dann haben sie noch Zweige abgebrochen und noch richtig schön dekoriert. Und dann haben sie geschrien, Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Wow, die waren begeistert. Es ist nicht ganz lang gegangen. Und dann haben die gleichen Leute geschrien, kreuzige, kreuzige ihn. Wenn wir uns heute über diese Geschichte unterhalten, dann allen denen, die jetzt schon geschlafen haben, das finde ich super, das ist sehr gut. Aber ich möchte jetzt sagen, jetzt wäre Zeit zum Aufwachen. Und der Grund ist der, wir haben ja alle die Bibel, oder? Und die steht im Regal. Und das ist so ein Buch, für mich als Mechaniker fast manchmal so ein bisschen, muss ich sagen, ja, das ist ein interessantes Geschichtsbuch von 2000 Jahren zurück oder noch weiter. Und wir tun manchmal die Bibel fast ein bisschen so behandeln, als wäre es etwas, das halt irgendwann dann war. Aber gell, wir haben ja heute Internet und wir haben ja heute Wissenschaft und wir haben ja heute so viele Sachen. Und darum denke ich, ist es ganz wichtig, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, was bedeutet das Wort Gottes für uns heute in unserem Umfeld, mit dem Internet, mit den Zeiten, wo wir drinnen leben. Wie passt die Geschichte in unser Leben hinein? Und dann möchte ich uns vielleicht mal probieren, in die Geschichte hineinzunehmen und zu schauen, wie das heute könnte aussehen könnte, wenn wir jetzt mit Jesus unterwegs wären. Oder da wir ja mit Jesus unterwegs sind. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus ist Mensch war und gleichzeitig Sohn Gottes. Nehmen wir mal das Beispiel, Jesus kommt zu uns als Mensch ins Gewand heute. 2019, du bist Christ, oder? Du hast Jesus im Hauskreis gelernt kennen schon mal. Du arbeitest als eidgenössischer Beamter in der Steuerverwaltung. Du bist vielleicht in der Lebensmittelindustrie. Und jetzt kommt er an deinen Gartenzaun. Und wir wissen von Jesus, dass er ein Schreiner war, also hat er eine Latzhose an, ist ein bisschen verschwitzt von der Tagwerk, von seiner Arbeit. Und jetzt kommt er zu euch an die Gartentüre und nachher sagt er zu euch, lauf auf Spiez, was vor dir liegt, und sobald du zum Fiat-Händler kommst, wirst du ein Fiat Panda vor der Garage finden, mit dem noch nie jemand gefahren ist. Öffne die Türe und bringe das Auto hierher. Jesus, ist das dein Auto? Hast du das gezahlt? Hast du das gekauft? Was ist denn da? Für was brauchst du ein Fiat Panda als Schreiner? Das ist doch viel zu klein, das ist noch nicht gäbig. Jesus, ich weiss, was wir machen. Los, komm, hock ins Auto, ich helfe dir, ich fahre dich schnell her, du kannst das selber regeln, ich will da nicht dazwischen kommen. Oder wir sagen, komm, Wegen dem brauchst du doch nicht bis aufs Spiez suchen. Wir haben vorhin von den Gideons gehört, das ist ein Herzpflaster. Es gibt doch im Quad schon einen Fiat-Händler. Warum müssen wir da extra noch aufs Spiez suchen? Du komm, wir bringen dich hier zum Fiat-Händler ins Quad. Ich helfe dir schon, Jesus. Oder wir sagen, du Jesus, ich bringe dich an die STI-Haltstelle. Weißt du, die STI, die tut jedes Jahr Millionen von Menschen transportieren. Die sind viel besser qualifiziert wie ich. Und wenn vielleicht dort bei der Garage noch keine Buslinie vorbeigeht, in Gottes Zeitplan wird auch dort mal eine Buslinie vorbeigehen und eine Haltestelle vor dieser Bude sein, dann musst du dir keine Sorgen machen, ich helfe dir. Oder dann kommen wir vielleicht als guter Spender und sagen, hey, hier ist mal 30 Franken, nimm ein Taxi und schau selber. Und wir geben ein bisschen Geld, damit wir das Problem loswerden. Merkt ihr, wie wir Christen manchmal sehr schnell zum christlichen Aktivismus neigen und einfach irgendetwas machen, statt dass wir hören, was Jesus eigentlich gesagt hat oder von uns wette? Nehmen wir mal an, Jesus kommt als Gott ins Quad heute Morgen. Nehmen wir an, dass er gerade in die freie evangelische Gemeinde hier im Quad kommt, heute am sonntigen Morgen. Nicht erklopft, aber das ging ungefähr so. Boom! Gottes Sohn! Wow! Herr der Herren, Könige aller Könige, hier sitzt er bei uns im Saal. Ist das nicht schön, dass er gerade zu uns gekommen ist und nicht in die Gemeinde nebendran? Und dann, schau mal, einer soll mal eine Kaffeemaschine anlassen. Einer, hast du auch schnell, Jesus, was brauchst du? Warum bist du gerade zu uns gekommen? Wir finden das schön, dass du hier bist. Soll jemand mal Kaffee machen, Stuhl bringen und dann sagen wir, du, was willst du hier heute bei uns? Und dann sagt er, lauf auf Spiez, das vor dir liegt, und sobald du zum Fiat-Händler kommst, wirst du ein Fiat Panda vor der Garage finden, mit dem noch nie jemand gefahren ist. Öffne die Türe und bringe das Auto hierher. Herr, wo willst du denn her mit einem Fiat Panda? Ja, bis ans Ende der Welt. Ein kleines Auto, oder ob das wirklich klappt? Los, Herr, wir haben das im Griff. Sitz du mal her, nimm du einen Kaffee. Wisst ihr ja gute Beziehungen durch Daniel mit der Heli-Mission. Wir können da irgendetwas organisieren. Ich werde mal ein paar gute Telefonate machen. Und wir können das auf jeden Fall regeln. Einfach nur, bleib du gerade mal hocken. Und so gehen wir los und wir telefonieren und wir machen und tun. Und plötzlich kommt tatsächlich der Helikopter. Und wir sagen, Jesus, jetzt kannst du einsteigen und jetzt kannst du ans Ende der Welt fliegen. Oder manchmal machen wir es so, dass wir sagen, Jesus, wir wollen nicht, dass du ans Ende der Welt gehst. Bleib du doch bei uns. Wir bauen dir eine Kathedrale. Und wir sehen, wo das herführt in Europa, wenn die Kathedrale noch steht und der Herr schon ist weitergezogen. Merken wir, wie christlicher Aktivismus so schnell reinschleicht, dass wir plötzlich machen, was wir das Gefühl haben, es könnte gut sein. Wir haben bei uns in Australien, in unserer Gemeinde, singen wir ein Lied, das heißt übersetzt, für dich, o Herr, würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Er hat zum Pastor einmal gesagt, das sind 2 Milliarden Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben und wir wüssten sogar ungefähr, wo die etwa sind. Da müsste man doch das Reisebüro draussen im Foyer herstellen. Weil die Leute so viel willig sind, müsste man die sofort anstellen. Für dich, o Herr, würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Natürlich, dann kommt die ältere Generation und sagt, ja, die neuen Lieder, das ist nichts, oder? Die singen Lieder, lieber alte Lieder und nachher singen sie dafür «I surrender all». Was auf Deutsch vielleicht könnte übersetzt werden mit «Jesus, ich gebe dir», oder Entschuldigung, «ich trete alles ab an Jesus». Wirklich? Alles? Wir sagen als Christen, wir folgen Jesus nachher. Aber woher eigentlich? Wir sagen, dass wir das Kreuz auf uns nehmen. Ja, welches Kreuz ist unseres? Wir sagen, dass wir den Willen Gottes tun. Fragen wir eigentlich Gott, was sein Willen ist? Sind wir mit Gott unterwegs? Oder sind wir unterwegs für göttliche Sachen? Wisst ihr, das Tragische an der Situation ist das, dass wir in Kinderarbeit involviert sein können, obwohl, Entschuldigung, ich glaube, das ist in der Schweiz verboten. Aber wir können mit Jungen arbeiten, wir können Musik machen, wir können sogar Beamte sein in der Steuerverwaltung und viel Geld spenden. Aber wenn es nicht dem Herrn sein Willen ist, dann wird keine Frucht entstehen. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass wir wirklich uns fragen, was will Gott eigentlich von uns? Dass wir nicht einfach nur im Aktivismus rennen wie die Australier, sondern dass wir eben Zeit haben, auf ihn zu hören und auch Zeit haben, seinen Auftrag auszuführen. Beten wir, dass Gott einfach unsere Wege segnet, unser Gemeindeprogramm, unser Familienleben segnet. Oder ist es unser Anliegen, dass Gottes Weg zu unserem Weg wird? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden und so auch in meinem Leben. Wisst ihr, Gott tut seine Ziele erreichen. Und doch ladet er uns ein, als Werkzeug sein in seiner Hand. Manchmal geht es darum, eben so einen Fiat Panda zu holen. Wir verstehen es nicht immer, aber manchmal ist es das. Aber Gott baut sein Reich. Er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und er ist ein Gott, der die Welt erreichen mit dem Evangelium. Es ist vielleicht vergleichbar wie mit einem Schreiner, der geht in die Werkstatt, geht ein Schäftchen flicken. Müsst ihr euch vorstellen, der Schreiner, der hat in seiner Werkstatt den Schraubenzieher, er hat Beschläge, er hat Schräubli, er hat Kraft, er hat das Wissen. Er kann das Möbel restaurieren und dann nimmt er sein kleines Kind mit, dich, und dann sagt er, du, kannst du mir mal den Schraubenzieher recken? Es ist nicht, weil Gott braucht uns, um dass wir ihm den Schraubenzieher geben. Er weiß sogar, welcher das besser passt. Aber der Grund, warum er das macht als Vater, er will uns dabei haben, damit wir sehen, wie gut er das machen kann, damit er der überkommt und wir Ehrfurcht haben vor unserem Vater im Himmel. Ein Freund von mir, ein Amerikaner, der hat mal in China die Möglichkeit gehabt, einen nordkoreanischen Christ zu treffen. Und dann hat der Amerikaner zu dem nordkoreanischen Christ gesagt, wow, du kommst aus Nordkorea, du bist Christ, wow, das finde ich dann cool. Lass mir beten für euch. Und dann sagt der Nordkoreaner, was? Ihr betet für uns. Wir beten für euch. Ja, nein, du hast nicht gut verstanden. Weißt, ich komme vom Land of the Free and the Brave. Also ich komme aus Amerika. Wir haben ein bisschen etwas auf dem Kasten. Und wenn ihr irgendetwas braucht, wenn wir etwas machen können, wir wären sofort bereit, euch zu helfen. Und was müsst ihr machen? Und dann sagt der Nordkoreaner, ja, das ist eben euer Problem. Im Westen habt ihr so viel Freiheit und Reichtum und ihr müsst aufpassen, dass er euch nicht zum Fallstrick wird. Und dann sagt der Nordkoreaner, wir haben in Nordkorea als Christen, wir haben kaum Geld oder Freiheit, aber wir haben Christus und wir haben gelernt, dass er uns genügt. Und interessanterweise sagt der Christ nachher, betet nicht für uns. Das ist ein bisschen krass, oder? Also bevor ihr mich jetzt gerade zum Saal austragt, möchte ich noch anhängen, er hat gesagt, betet nicht einfach für uns. Wisst ihr, wie man so betet für die Armen da in der Mission Unger, oder? Wo uns fast nichts angehen. Sondern er hat gesagt, betet mit uns auf Augenhöhe, dass wir treu sind an dem Platz, wo Gott uns hat hergestellt und dass ihr hier im Quad treu seid an dem Platz, wo Gott euch hat hergestellt. Bedeutet wiederum, dass wir müssen wissen, wo Gott uns hat hergestellt und was sein Willen ist. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen vom Dalton. Das ist ein Luftfahrzeugmechaniker wie der Daniel Sigrist. Und der hat vor 11 Jahren in Brasilien den Wunsch gehabt, oder Gott hat ihm aufs Herz gelegt, eine fliegende Mission zu gründen, damit er Helikopter anbieten kann, um Indianerstämme zu erreichen, dass er Missionare in Indianerstämme rausbringen kann. Dort gibt es heute noch Indianerreservate, wo die Regierung blockiert, dass man rein kann. Und dort hat es heute Tausende von Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. In einem Gebiet allein sind über 100'000 Leute, die noch niemand kontaktiert hat. Wenn ihr also schon mal ein Buch gelesen von Jim Elliot oder von den 5 Alkas, die dort umgekommen sind, das könnt ihr heute alles immer noch erleben. Und der Dalton, der hat angefangen vor 11 Jahren und hat eine Organisation gegründet. Und dann ist er eigentlich seine Vision war, einen Helikopter bereitzustellen für Missionare zum Brauchen. Und er ist zu seiner Kirche gegangen, mit dem Pastor geredet und dann durfte er das vorstellen, was er aufgebaut hat, vor 4'000 Leuten. Und die haben ihn alle zusammen zum Saal ausgelacht und gesagt, ja, ein Helikopter in der Mission, das ist viel zu verrückt. Und dann ist er zu christlichen Geschäftsleuten gegangen, die sie ihren eigenen Helikopter geflogen haben, um auf die Arbeit zu kommen und wieder heim. Und die haben ja gesagt, nein, Helikopter ist viel zu teuer und zu verrückt. Und dann ist er zu Missionsgesellschaften gegangen, die Flüger und Heli noch brauchen. Und dann hat er die gefragt, ob sie ihm helfen können. Und das hat auch nicht funktioniert, bis jetzt zumindest. Und so ist 9 Jahre später der Dalton gekommen und hat mir angerufen. Und das war vor 2 Jahren ungefähr. Und da hat er mir gesagt, schau, jetzt habe ich 9 Jahre lang probiert, die Organisation zum Laufen zu bringen. Und jetzt habe ich in der Zwischenzeit das Augenlicht so schwer verloren, dass ich nur noch mit der Lupe auf mein Handy schaue. Ich sehe fast nichts mehr. Ich bin krank, ich habe Diabetes, mir geht es nicht gut. Ich kann unmöglich die Vision weiterführen. Und dann hat er gesagt, ich habe 9 Jahre lang probiert und jetzt bin ich am Punkt, ich habe nichts mehr, was ich machen kann und ich muss aufgeben. Und dann hat er das Büro aufgelöst, er hat die Organisation aufgelöst, das Bankkonto aufgelöst und hat aufgegeben. Und dann haben wir am Telefon geredet und dann ist der Gedanke gekommen, das, was er eigentlich möchte, mit dem Evangelium ans Ende vor die Welt bringen, ist ja genau im Sinn vom Herrn, wenn wir in seinem Wort lesen, was er möchte von uns, dass wir eben die ganze Welt erreichen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir von Hope from Above in dem Moment, wir haben ja gerade nicht Geld gehabt, um ihm zu schicken und können helfen. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht könnte man ja einfach mal anfangen mit dem Handy, das er hat, einem Blatt Papier und einem Kugelschreiber. Einfach, dass man das braucht, was man anvertraut hat und mal probiert herauszufinden, was es dann würde brauchen. Und so hat er angefangen zu recherchieren, wie man könnte in die Reservate hineinfliegen, wo man vielleicht einen Helikopter mieten könnte und so weiter und so fort. Und wir konnten dann immer ein bisschen Geld überschicken, um die Arbeit zu unterstützen. Aber es war immer nur sehr wenig. Und letztes Jahr, Anfang Jahr herum, hat er eine Frau angerufen von einer Helikopterfirma, die heisst Masa. Und die hat das Telefon abgenommen und er sagt zu ihr, wir würden gerne einen Helikopter mieten, aber wir können nur im Moment etwa 10 Stunden uns leisten zu fliegen. Wärt ihr bereit, dass wir vielleicht euren Helikopter brauchen könnten? Und dann sagt sie, ist das irgendetwas Christliches? Bist du Christ? Und dann sagt er, ja, ich bin Christ. Und dann sagt die Frau, ich bin so froh, dass dir anruft. Ich muss mit Gott in die Ordnung kommen. Könnt ihr mir sagen, wie? Und jetzt hockt der Mann, der halbblind ist, und der sich noch vorher die Finger gebrochen und den Kopf aufgeschlagen hat und ist miserabel angehockt wie eine gebrochene Ente, hat er mir gesagt, hat er sich gefühlt. Jetzt hockt er am Telefon, erzählt das Evangelium und an diesem Telefon ist sie zum Glauben gekommen. Und sie hat seitdem mehrere Einsätze geflogen mit Missionaren raus in die Indianerreservate, wo die Leute noch nie von Jesus gehört haben. Und wir jetzt können den Helikopter schon mehrmals mieten. Unter ihrem Helikopter steht heute Jesus dran, weil er eben ihr Leben verändert hat. Und auch die Beziehung zu ihrem Vater, wo der Helikopter gehört, hat sich verbessert. Und dadurch haben wir auch einen besseren Preis bekommen. Wie gross ist unser Gott? Ja, ich bin im Mai durfte ich auf Brasilien übergehen und ein bisschen mithelfen. Und wenn man mal den Fluss anschaut, den Amazonas, das ist riesengroß. Der hat nachher Seitenarme und das ist voll Viecher. Also man fliegt mit dem Helikopter oben drüber und drin unten hat es Alligatoren, es hat Anacondas, es hat sogar verrückte Sachen wie einen elektrischen Aal, der sich zu Tod schlägt, wenn er nachrührt, mit Strom. Es gibt natürlich Piranhas und so weiter. Also sehr gefährlich. Gleichzeitig, wenn man über den Urwald fliegt, eine grüne Hölle. Dort auch wieder gibt es die Jaguare, die sehr gerne Menschen essen. Wir haben zum Beispiel an einem Ort gelandet, da hat der Jaguar gerade 5 Schafe genommen vorher. Und wenn ich an der Heli aufgeladen bin, war ich immer nicht sicher, wenn er wieder Hunger hat und wer er recht nehmen würde. Einmal sind wir auch im Fluss baden. Und da ist, während ich mich wasche, also die Missionare haben gesagt, wir müssen jetzt sofort gehen, es wird dunkel, sonst kommen die Alligatoren hoch. Und ich gehe mit ihrem guten Rat und fange mich an zu waschen. Und dann kommt so ein Flussmonster und spritzt so eine Fontäne Wasser vor mir hoch. Und ich langsam wieder aus dem Wasser raus und denke, ich gehe lieber mit Seifammer ins Bett. Während den Einsätzen in diesem Amazonas haben sie immer wieder neue Stämme und neue Volksgruppen gefunden, die sie sehr weit verteilt. Sie haben also während 27 Flugstunden haben sie mal 10 verschiedene Menschengruppen gefunden, wo man noch gar nicht gewusst, dass die existieren. Und doch, wie gross ist unser Gott, wenn ein Mann, der fast blind ist, ist willig, sein Handy, sein Blatt Papier und seinen Kugelschreiber vorzunehmen und einfach anzufahren, diesem Auftrag zu arbeiten, den Gott ihm gegeben hat. Und so haben jetzt dürfen doch schon einige Dörfer angeflogen werden. Das Ganze, das ist noch im Aufbau. Und ich bin einfach dort irgendwo überwältigt, wenn ich sehe, wie der Dalton trotz seiner Krankheit einfach das gibt, was er kann. Gott will nur von uns, was wir haben. Ich möchte aber auch noch eine Geschichte erzählen von einem Australier. Der ist, ich könnte sagen, ein Kollege von mir. Und er hat in seinem Hauskreis einen gehabt. der war von jung an immer Feuer und Flamme für die Mission. Er hat Missionsbücher gelesen und Bibelschule und all das Zeug gemacht. Und irgendwann hat er im Hauskreis, immer wieder, wenn er in den Hauskreis kam, hat er erzählt, wie er sich vorbereitet für die Mission und was er alles macht. Also wirklich, hast du gesehen, der geht mal. Und dann hat er irgendwann geheiratet und dann hat er ein paar Kinder gehabt und konnte ein Häuschen kaufen. Und irgendwann, als er so ist, 55 rum war, hat der Mann gesagt, oh, ja, ich gehe in die Mission, weil jetzt bin ich ja noch gar nie gegangen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich Geld, jetzt habe ich Möglichkeit, jetzt gehe ich auf Papua-Neuguinea in die Mission. Und dann ist er von Australien da hoch mal schauen, weil Gott hat ihm früher ganz klar gezeigt, auf welchem Fluss er soll das Boot hochfahren soll und dass dort ist eine Gruppe von Leuten, die er soll erreichen soll. Er hat ganz klar gewusst, wo er hergehört. Und dann hat er sich ein Flugticket gekauft, ist da rüber, mit dem Bötchen den Fluss suchen und dann kommt er in die Kurve, wo die Leute sind und sieht lauter zusammengehängte Hütchen und hat nie einen Menschen gefunden. Und dann ist er weiter hoch den Fluss und ist irgendwann zu einer anderen Missionsstation gekommen und dann hat er gesagt, hat er die Missionare gefragt, oh, was ist mit diesen Leuten da unten am Fluss? Also die, die er eigentlich das Gefühl hatte, das sollte der Herr als Missionar. Und dann haben die ihm gesagt, ja, da ist irgendeine Krankheit dadurch und da sind die alle ausgestorben. Und dann sagt er, ja, alle ausgestorben. Da muss doch irgendjemand etwas unternommen haben. Da muss doch irgendwie ein Missionsarzt oder irgendjemand muss sich da darum kümmern. Und dann haben sie auf der Missionsstation gesagt, ja, vor vielen, vielen Jahren habe Gott ihnen gezeigt, dass er jemanden berufen hat, um dorthin zu gehen. Und sie haben in der Erwartung gelebt, dass da mal jemand komme, aber diese Person die sei nie gekommen. Wir arbeiten ja viel mit Technik und in der Technik muss man ab und zu einen Selbsttest machen. Vielleicht könnten wir auch heute Morgen mal einen Selbsttest machen, indem wir hören, was kommen uns für Gedanken, wenn wir so ein Gebet hier hören. Herr, nimm uns weg, was uns hindert, dir zu dienen. Was geht euch da durch den Kopf? Geht es euch auch so, dass ihr manchmal Angst bekommt bei so einem Gebet? Was nimmt mir denn Gott? Wisst ihr, ich fliege gerne Modellheli fliegen. Wenn mir Gott den Modellheli wegnehmen will, das wäre dann noch schade. Oder? Vertrauen wir unserem Gott? Reden wir nur über Glauben und Vertrauen? Oder vertrauen wir ihm wirklich, dass wir uns trauen, zu sagen, Herr, nimm uns weg, was uns hindert, dir zu dienen? Könnte es sein, dass Gott vielleicht uns sogar Krankheit wegnehmen würde, damit wir ihm besser dienen können? Ein anderer Selbsttest. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich mache es, egal was es ist. Singen wir nur Lieder mit grossen Versprechungen, wenn wir uns am Sonntagmorgen in der Gemeinde treffen? Oder ist es wirklich unser Herzenswunsch, dass wir dem Herrn seinen Willen tun? Möge der Herr uns Gläubige bewahren, dass wir nicht mit dem bösen Geist von Markus 6, 24 zusammen bekennen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Erinnern wir uns stattdessen, was ist Gottes Absicht zu uns Menschen, am Beispiel vom Volk Israel in Jeremia 29, 11, 4 bis 14. Dort heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist seine Absicht für uns heute Morgen. Ja, Markus 10, 32. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Unser Thema war heute Morgen unterwegs mit Gott. Sind wir auch entsetzt, wenn wir Jesus nachfolgen? Folgen wir ihm auch nachher mit Bangen? Denkt daran, Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Er erreicht seine Ziele und doch möchte er von euch, dass ihr ihm den Schraubenzieher reckt, als sein liebes Kind. Alles, was wir machen dürfen, ist uns ihm zur Verfügung stellen, dass er uns brauchen kann. Wir sind nicht die, die die Welt retten, sondern er macht das selber. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss mit uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dir einfach Danke sagen, dass du unser Gott bist und dass du regierst. Und wir möchten dich bitten für die wenigen Gläubigen in Nordkorea, dass sie treu sein an dem Platz, wo du sie hast hergestellt. Und wir möchten dich bitten, dass du auch uns hilfst, hier im Quad treu zu sein an dem Platz, wo du uns hast hierher gestellt. Bitte hilf du uns, unseren Platz zu finden, dort, wo wir nicht sicher sind. Herr, nimm uns weg, was uns hindert, dir zu dienen. Nimm uns alles weg, was uns hindert, dir nachzufolgen. Und bitte zeig du uns, was wir machen sollen, dass wir nicht einfach im christlichen Aktivismus versaufen, sondern dass wir wirklich die Willen tun und dürfen Frucht tragen. Und wir wollen dir heute Morgen einfach auch sagen, dass wir machen wollen, egal was du von uns willst, dass wir bereit sein und uns einfach als Werkzeug in deine Hand legen. Möge dein Wille geschehen heute Morgen, wie im Himmel, so auf Erden und auch in meinem Leben, in unserem Leben. Amen.